Moin, liebe Fußballfans, zu einer neuen Ausgabe von Deichkicker. Zwei Heimspiele liegen hinter Kickers Emden und es gab zwei ernüchternde Niederlagen. Erst das 1:2 gegen Schöning in der letzten Minute, dann am Samstag das 1:3 gegen Phoenix Lübeck. Nach der Absage des Hannover-Spiels gibt es jetzt erstmal etwas Zeit, um sich zu schütteln. Die Mannschaft wirkte zuletzt verunsichert, agierte zu einfallslos und machte sich obendrauf durch kapitale Fehler das Leben noch selber schwer. Es gibt also einiges, über das wir sprechen wollen mit unserem heutigen Gast. Der ist seit 2023 Co-Trainer von Kickers. Als Spieler lief er 2005, 2006 und dann nochmal 2008, 2009 in der neu gegründeten dritten Liga selber für Kickers auf. Moin, Markus Unger.
Hallo zusammen.
Ja, danke erstmal fürs spontane Vorbeikommen. Das hat sich ja gestern Abend erst spät ergeben. Norman Quint wollte hier sein, das hat aber aus terminlichen Gründen dann völlig verständlich nicht hingehauen. Er schaut jetzt, wer darauf wartet, in der kommenden Woche vorbei. Aber schön, dass du da bist.
Ja.
Was hast du gedacht, als die Anfrage kam, oh, gerade jetzt in dieser Phase, oder ist gar kein Problem für dich?
Nee, das ist kein Problem.
Schon ein bisschen erlebt, ne?
Ja.
Sprechen wir gleich noch drüber. Wie schwer wiegt denn die Enttäuschung über die letzte Woche noch und was ärgert dich immer noch?
Ja, es fing ja schon in Hannover an mit dem 3:3, was total unnötig war, wo wir schon zwei Punkte liegen lassen. Klar, am Ende haben wir noch das Glück, dass wir in der Nachspielzeit, die dann doch relativ verrückt war, noch den Punkt geschenkt bekommen haben. Dann natürlich die total unnötige Niederlage gegen Schöning, die gefühlt dreimal aufs Tor schießen, davon zwei Dinger drin sind. Ja, und Phoenix jetzt am Wochenende war, glaube ich, dann so der ähnlich zu setzen mit der Heimniederlage von Trochtersen, wo einfach nicht viel ging.
Hast du so eine Phase als Spieler schon mal selber erlebt? Wie ist das dann ausgegangen?
Ja.
Ist das manchmal schwer, aus so einem Sog wieder rauszukommen eigentlich?
Das Problem ist immer, was von außen dann reingebracht wird.
Ja, ist das
und,
so?
Was
heißt
dann
das
als,
dann? Presse, Fans oder
ja, auch nicht, im Verein nicht, die Erwartungshaltung? Nicht nur Presse, Fans, es sind ja auch dann die Eltern, die Berater. An so einem Spieler ziehen natürlich extrem viele Menschen und da muss man als Team zusammenhalten, man muss als Team noch enger zusammenrücken in solchen Phasen und darf sich da gar nicht von außen verrückt machen lassen. Und muss sich vor allem auf das berufen, was man schon auch gezeigt hatte. Wenn man die Vorbereitung sieht, gegen wen man da gespielt hat und wie stabil man da gespielt hat, dann hat die Mannschaft das ja durchaus schon bewiesen, was sie drauf hat. Und das muss man wieder in die Köpfe kriegen.
Es war einmal in Phasen auch erkennbar. Ich finde auch so ein Drochters nach 0:2 hat man sich ja auch, ist man ja auch gut ins Spiel zurückgekommen. Hat dann so wie im letzten Jahr lag man ja auch oft hinten. Haben wir auch oft thematisieren müssen. Aber man hat immer das Gefühl, ja gut, dann starten sie jetzt so richtig. Die kommen sowieso wieder ins Spiel. Das ist so die Mentalität der Mannschaft. Ich habe das in Drochtersen auch noch gesehen, trotz des 0:2. Das ist ja nicht so einfach. Dann gab es bei den beiden Heimsiegen gute erste Halbzeiten. Aber es gab halt, man hat auch gesehen, wie fragil das ist, weil zweite Halbzeiten oder so Phasen dann oft auch gar nicht gut waren. Ne? Diese Diskrepanz war ein bisschen groß.
Ja, in Drochtersen geh ich auch voll mit. Nach dem 2:1 sind wir bis zur 75. die klar bessere Mannschaft. Das ist auch das, was wir von den Gegnern dann dementsprechend mitbekommen. Wir müssen da das 2:2 setzen, haben dann auch zwei Riesendinger, sogar Dennis noch in der Nachspielzeit zum 2:2. Klar kriegst du dann Konter zum 3:1. Die Heimniederlage Trochtersen im Pokal war gar nicht erklärbar. Also ich hätte sehr, sehr viel von mir gegeben und gewettet, dass das nicht passieren wird in dieser Mannschaft. Aber man sieht ja, dass gebe ich dir ja recht, es ist dann in den Heimspielen danach gute Phasen, schlechte Phasen. Mein Phoenix Lübeck, zweite Halbzeit kommen wir raus, haben wir auch eine gute Phase bis zum 2:1 und dann fällt 40 Sekunden später das 3:1.
Ja.
Und das ist einfach die aktuelle Situation. Ich erinnere in HSC Hannover, das wurde jetzt gar nicht so groß gemacht, gab es eine Elfmetersituation zum möglichen 3:1. Die wird nicht gepfiffen. Dann gehst du da wieder 3:1 in Führung, womöglich, wenn Tito oder Tobi den reinmachen und kriegst dann halt in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 3:3. Aber das Spielglück musst du dir aber auch erarbeiten. Und ich habe es ja am Samstag nach dem Spiel schon gesagt, die Fehler, die wir machen, sind zu einfach. Wir haben jetzt zwei zwei Tore bekommen, wo wir die Bälle nach hinten gespielt haben, wo wir dem in Hannover und jetzt gegen Phoenix. Und das müssen wir einfach abstellen.
Das Spiel in Hannover, wie erwähnt, das fällt aus. Ist dafür ein Testspiel geplant und dann hier in der Region oder wie muss man sich das vorstellen?
Wir haben jetzt erstmal den Fokus auf die Trainingswoche gelegt und werden uns jetzt die nächsten 2-3 Tage austauschen, ob wir noch kurzfristig was machen, wenn dann auch wo und gegen wen und welches Niveau. Und
ja.
Das ist jetzt noch alles offen.
Muss auch jemand Zeit haben, ne? Sind ja alle im Punktspielbetrieb eigentlich.
Ja, aber gibt ja immer wieder Mannschaften, die dann auch trotzdem spontan Gegner suchen und
Da haben wir
auch ein ganz gutes Netzwerk hinten dran.
Ja, bestimmt. Ja. Also wird es vor allem darum gehen, so auch im Rhythmus zu bleiben, so am Wochenende zu spielen.
Ja, man kann Rhythmus so und so machen. Ne? Man kann ein offizielles Spiel machen oder man spielt einfach mit zwei Teams gegeneinander. Mhm. Das ist auch immer eine Option.
Du hast ja in deiner Station das Spiel hier noch selber unter Emmerling gespielt.
Ja.
Wie hat er sich eigentlich zu damals verändert, so als Trainer? Du bist dann ja irgendwann wiedergekommen. Gab es irgendwie anders oder hast du direkt so wiedererkannt?
Ja, wir flachsten sehr oft darüber, dass Stefan und ich als Spieler, Trainer gar nicht so eine... wir können uns kaum an ein Gespräch erinnern, was wir zusammen geführt hatten.
Ah, okay.
Also es ist eine andere Zeit heute, man spricht viel mehr mit den Spielern, man ist viel mehr im Austausch. Zur damaligen Zeit ich kann mich an ein Gespräch erinnern, was wir mal zusammen hatten.
Okay, brauchtest du auch nicht?
Nee.
Man kannte das da nicht anders, ne?
Nee, solange man gespielt hat, war man zufrieden und bei uns war die Regel, wenn der Trainer nicht mit dir spricht, ist alles gut.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn dann, oben ist.
Ja.
Der Trainer will was.
Ja.
Okay. Wird er in der, ja, ich weiß nicht, kann man das Krise nennen? Jetzt 7 Spiele aus 7 Punkten. Letzte 2 Spiele waren halt nicht gut. Wird das Wort schon mal benutzt? Aber wird Emmerling dann eher ruhiger oder kommunikativer? Ändert er überhaupt viel? Oder wie muss man sich das so vorstellen bei euch? Weil wenn man jetzt alles ändert und zu viel macht und eher ruhig ist, dann nur labert, wird man ja unglaubwürdig, ne?
Der Stil ist ja gleich wie die letzten 2 Jahre.
Ja.
Da haben wir jetzt auch nicht viel verändert. Wir sind genauso im Austausch mit den Spielern, wir sind genauso im engen Austausch mit den Jungs. Und natürlich bespricht man die Spiele, analysiert die Spiele. Das Wort Krise ist immer sehr groß. Aber natürlich muss man wach sein und muss die Situation auch knallhart analysieren und den Jungs auch sagen, dass die Gegentore vor allem viel zu einfach sind.
Ja, also wenn es so weitergeht, dann wird es eine Krise. Und das will ja keiner.
Es wird nicht so weitergehen.
Gut. Lass uns mal, bevor wir ein bisschen auf die Spiele schauen und so, machen wir entweder oder. Chaotisch oder ordentlich?
Chaotisch.
Das fängt ja gut an. Das hat noch keiner zugegeben. Doch, Spieler sein oder Trainer?
Trainer.
Taktiktafel oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Bundesliga schauen oder Regionalliga live erleben?
Regionalliga live erleben.
Offensive Power oder defensive Stabilität?
Aktuell sage ich defensive Stabilität.
Kaffee vor dem Training oder Tee?
Weder noch.
Fischbrötchen oder Flurgönder?
Weder noch. Currywurst.
Ja, also das stand da erst. Und dann habe ich geguckt, was für ein hessisches Leibgericht gibt oder so. Da habe ich das gefunden, habe ich noch nie gehört vorher.
Nee, bleiben wir bei der Currywurst.
So, sauber. Unger bei Kickers, 2005, 2006 oder 2008, 2009?
Oh, waren beides extrem geile Jahre.
Ja, dritte Liga.
Also kann jetzt nicht sagen, dass es unter Marc oder Stefan in beiden Teams waren Hammer-Spieler, Hammer-Persönlichkeiten, mit denen man einfach Bock hatte, jede Woche auf den Rasen zu gehen, ob das im Training war, ob das im Spiel war. Man hat immer zusammengehalten, egal ob Niederlagen oder Siege. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Zeit besser war. Ich kann mich in beiden Jahren an sehr, sehr schöne Momente erinnern.
Ja, bei den Heimspielen war ich auch wahrscheinlich meistens immer da. Gab auch besondere Auswärtsspiele, ne? In Düsseldorf, in einem Stadion, solche Spiele bleiben dir wahrscheinlich auch in Erinnerung. Oder woran erinnerst du dich zuerst, wenn du an die Zeit zurückdenkst? Oder gab es so ein Heimspiel oder irgendwas, was du...
Ja, ich hatte zu Besuch meine beiden Kumpels aus Fulda, aus meiner Heimat, was ja nicht so oft der Fall war. Da haben wir gegen VfR Aalen gespielt und dann stand es zur Halbzeit 4-0.
Ja.
Und Jürgen Kohler war, glaube ich, sein erstes Spiel als Aalen-Trainer und läuft mit Rudi dann rein und sagt, Rudi, gib mal, nimm mal ein bisschen Tempo raus. Das waren so Spiele, die natürlich, weil sie einfach Sandhausen, die Regenschlacht, habe ich dann selber noch treffen dürfen, bin dann vor die Kurve gerutscht und es gab ja zur damaligen Zeit keine Ausweichtrikots, dass man hat ja kein zweites Trikot gehabt, es war dann einfach nur die ganze zweite Halbzeit nass und das sind so Momente, die natürlich in Erinnerung bleiben, aber auch Auswärtsfahrten nach Regensburg, wenn man unter Haching, morgens um 7 Uhr in den Bus gestiegen ist und ist abends um 11 Uhr angekommen.
Ja, Wahnsinn, ja.
Weil einfach alles voller Stau war und dann musst du am nächsten Tag spielen und guckst dich so nach 70 Minuten mit Rudi, mit Pfingsten und Moosmeier, mit Neitzel, Bernd Rau, gucken uns alle an und keiner konnte mehr laufen, aber trotzdem hast du es irgendwie durchgezogen und hast zusammengehalten und dann auch immer noch was mitgenommen.
Ja, dafür stand die Mannschaft ja auch. Und dann steht man da unter Haching im Stadion, wo die Leverkusen die Meisterschaft versaut haben, so, ne? Ja. Solche Sachen finde ich immer. Man sieht es sonst nur im Fernseher.
Ja.
Auf einmal steht man da, Jürgen Kohler, weiß ich noch. Ich stand da unter dem Dach mit Block 5 so ein bisschen seitlich neben den Jungs, aber ich wollte gerne diese Stimmung mal mitkriegen. Und ich weiß, dass alle geklatscht haben, als Jürgen Kohler reinkam. Normalerweise können sich die Gäste ja was anderes anhören da. Aber Jürgen Kohler hatten alle Ehrfurcht vor, haben eben geklatscht und der hat auch zurückgewunken und hat gelächelt, bis dann das Spiel anfing. So.
Ja. Aber ja, das hat keine gute Laune mehr gehabt.
Besondere Persönlichkeit,
ja,
oder
genau,
nicht?
Genau. Ja.
Also war auch für Emmen dann was Besonderes, dass er hier war.
Ja.
Gut, reden wir nachher noch ein bisschen drüber. Schöning, wollen wir da nochmal kurz zusammenfassen? Die Startelf im Vergleich zum Match nur an einer Position oder auf einer Position verändert, anstelle von Mika Eickhoff spielte. Tobi Steffen, 1950 Zuschauer waren im Stadion. Kickers begann ganz gut, ne? Gästekeeper Danke hat in den ersten Minuten ganz gut zu tun. Man hat aber schon gesehen, dass Schöning sich nicht verstecken möchte. Die haben immer mal wieder versucht, was nach vorn zu machen, vor allem über ihre rechte Seite. Adu musste da ordentlich ackern, hat es aber ja auch größtenteils gut gemacht. Wie hast du das Spiel empfunden? So, ihr seid in Führung gegangen, Stepanzev, 23. Minute, nach einer Flanke von Steffen. War erstmal eine Zeit lang alles okay oder hast du schon so Anzeichen gesehen, wir müssen uns ein bisschen straffen?
Was heißt bisschen straffen? Also ich fand auch, dass man Schöning gut reinkam. Man kennt natürlich die Gegner, man weiß auch, wer auf der anderen Seite steht. Da ist schon auch viel gestandene Spieler gewesen. Wenn man Christian Beck nimmt, wenn man Daniel Reiche nimmt, FCF, Palacios, das sind ja alles gestandene Spieler, Skoda, die alle schon extrem viel Spieler auf hohem Niveau gespielt haben, dementsprechend aber auch das Alter jetzt vorweisen. Und was hat Schöning im Endeffekt gehabt in der ersten Halbzeit? Es war der eine Lattenschuss aus der Distanz und es war der Freistoß von der Mittellinie, der dann am Ende reinfällt. Und ich glaube, wenn wir 1000 Freischüsse schießen, wird einer reinfallen. Und das ist an dem Tag genau der. Und dann steht es 1-1 zur Pause. Und dann wurde ja schon erwähnt, dass das Gebilde gerade nicht so stabil ist, dass dann die Köpfe anfangen. Und das darf einfach nicht passieren. Letztes Jahr war uns das völlig egal, wenn wir ein Gegentor bekommen haben. Da waren die Jungs so stabil und das müssen sie sich wieder arbeiten.
Ja, ich weiß noch, dass ich zum Kollegen zu mir sagte, so 1-0 nach dem 1-0 wäre schon gut, wenn Kickers so noch ein bisschen mehr aufs 2-0 gehen würde. Der Gegner hängt gerade so ein bisschen in den Seilen. Ich dachte, da hat man in dieser Phase verpasst, nachzusetzen und das vorzuentscheiden.
Ja, das ist richtig. Also die Möglichkeiten waren auch da im Ansatz. Wir haben es ja nicht bis zum Ende gut durchgespielt. Aber du musst natürlich so einen Gegner dann das 2-0 setzen.
Gab nach der Pause dann ja, Tito trifft dann Pfosten, einen schönen Lupfer, das wäre dann auch nochmal wieder so ein Kickstart gewesen.
Ja.
Passte dann auch nicht, er hat gewechselt, Gumpert und Eickhoff übernahmen in der Mitte für Kaisis und Schmidt.
Genau, solche Spieler rein.
Genau, mehr Tempo, bist du noch von Gumpert als Ballverteiler, Eickhoff, der vorne mit reingeht. Es gab viele Angriffe, so der entscheidende Punch fehlte aber auch da, ne?
Ja.
Lag das, es ist immer schwer, gegen tiefstehenden Gegner zu spielen, aber hättest du dir irgendwie mehr gewünscht, irgendwie andere Kombinationen, mehr Durchschlagskraft irgendwie?
Nee, wir hatten uns mehr gewünscht, dass wir noch mehr über die rechte Seite gehen.
Ja.
Also über unsere rechte Seite, deren linke Abwehrseite. Das hat man auch schon in den Spielen zuvor gesehen, dass sie da anfällig waren. Und so haben wir auch das 1-0 geschossen über die rechte Seite. Flanke und Stepanzev macht das Kopfballtor. Und da hatten wir auch in der Halbzeit gesagt, dass wir noch mehr Druck über die Seite machen müssen. Kam da auch mit Michel immer mal durch. Aber dann spielen wir den Ball nicht vorne rum, sondern spielen den Rückraum. Und so die kleinen Entscheidungen passen einfach aktuell nicht.
Dann kassiert man in der letzten Minute noch, noch das Gegentor. Ich glaube, wer war es? Göttlicher, der wollte früh klären, das ist ja immer gut gemeint. Ne? Man will früher an den Ball wieder schnell nach vorne kommen, dann fehlte noch die Absicherung.
Die Absicherung fehlte.
Ja, das war dann entscheidend.
Ne? Klar, Felix mit seiner Größe weiß auch, dass er das Kopfball gewinnen muss. Dennoch muss die Absicherung da sein. Und die fehlte da komplett. Unerklärlich, warum in der 93. das dann fehlt.
Ja, passt dann.
Passt dann.
Tut so eine Niederlage dann eigentlich noch mehr weh als das Pokal aus gegen Drochtersen? Oder genauso?
Nee, das schmerzt beides.
Ja.
Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich lieber im Pokal ausscheide und in der Liga dafür gewinne. Das waren beides extrem. Also jetzt auch Phoenix. Das schläft man einfach die nächsten zwei Nächte nicht wirklich so gut.
Ja, können wir direkt drüber sprechen. Es gab einige Umstellungen. Waren das taktische Natur oder auch Belastungssteuerung? Das hatte man im Vorfeld ja immer mal gehört.
Sowohl als auch.
Ja.
Also ja, man wollte dann auch einfach mal frische Spieler auf dem Platz haben. Wollte auch hinten defensiver stabiler stehen. Deswegen mal auch System geändert.
Drei
auch dann genau mit Per noch einen davor, der auch IV und auf 6 spielen kann.
Ja.
Dass man einfach stabiler ist. Ja, kriegt dann das 1-0 nach einem Konter, wo man vorne selber die Chance hat, im Eckball das Tor zu machen. Und das passt einfach alles gerade in diese Situation rein. Aber nutzt nichts.
Direkt in der ersten Minute verletzt sich Stepanzev auch noch. Ja, gerade so, ja, vielleicht mit der Formstärkste von außen gesehen. Ja. Jedenfalls, ihr seht ja manchmal noch mehr, aber bei ihm sieht man es halt gut an den Scorerpunkten auch. Das dann leicht zu erkennen. Ne? Ja, aber er spielt auch gut.
Ja, spielt gut, hat auch die Torbeteiligung gehabt.
Ja.
Müssen wir jetzt auch gucken, was da genau ist. Nee, ich habe jetzt noch nichts gehört. Wird jetzt in den nächsten Tagen die Untersuchung stattfinden. Und dann hoffen wir, dass es nichts Wildes ist.
Ja, hat ihm was reingezogen hinten im Oberschenkel oder wie? Was
ja, ich meine sogar vorne in den Adduktoren.
Ah, okay, gut. Müssen wir abwarten. Kickers genau dadurch durchaus beeindruckt. Wir haben gerade gesagt, mit Rückschlägen tut man sich so ein bisschen schwer. Ich glaube, danach gab es auch eine Druckphase von Phoenix Dammeier mit einem schönen Schlenzer aus 18 Metern an den Pfosten. Danach eine Parade von Quint. Und dann führt ein Befreiungsschlag der Gäste praktisch zum 2-0. Klarer Fehler von Herbst.
Ja,
da brauchen wir jetzt nicht.
Genau, das brauchen wir nicht. Das weiß Fabi selber.
Von ihm auch noch nicht gesehen.
Dass man den Ball einfach dann nach vorne oder nach außen klärt. Und
In der Nachspielzeit verpasst Eickhoff dann mit dem Heber noch den möglichen Anschluss.
Aber das ist ja auch so sinnbildlich gerade. Ich meine, wir geben Geschenke, die Gäste nehmen sie an, die Gäste geben uns das Geschenk zur Halbzeit und wir nehmen es dann nicht an.
Ja.
Und ja, wie gesagt, das muss man sich einfach wieder im Training hart erarbeiten.
Da kommen dann immer so Sachen zusammen, so gestandene Spieler machen da mal einen Fehler, dann kommt eine Verletzung, einige haben nicht die Form und so, das ist immer an solchen Phasen, das siehst du bei allen Vereinen, wo es nicht läuft.
Ja.
Auf einmal ist es immer schwer zu erklären. Ne?
Ja.
Kickers kam aber mit Schwung aus der Kabine, es wurde gewechselt, Schröder kam für Göttlicher, Kais ist für den gelb-rot gefährdeten Manke, der hat ja gute Ansätze, auch lange nicht gespielt, ne? Vorbereitung fehlen und so. Und dann fehlte so ein bisschen das Timing manchmal. Ne?
Aber man muss sie einfach jetzt auch wieder aufs Feld bringen.
Die müssen ja spielen.
Ja.
Ist das sonst?
Fabi ist auch ein extrem wichtiger Spieler für uns.
Ja.
Deswegen war es auch gut, dass er mal 90 Minuten gespielt hat, dass das jetzt, na klar, macht er den Fehler da zum 2-0.
Herbst.
Fabi Herbst.
Ja, super Spieler.
Aber
super wichtig für euch.
Er muss einfach jetzt auch Spielzeit kriegen und bei Per auch. Man weiß ja immer im Nachgang, war es zu früh, der richtige Zeitpunkt gewesen. Das weiß man im Fußball leider mehr später.
Aber jetzt habt ihr ein ganz schönes Angebot an Innenverteidigern. Ich weiß, im ersten Spiel hieß es immer, Jano Jansen musste eigentlich fast spielen, weil es sonst eng wurde. Der war aber auch ein bisschen angeschlagen.
Genau, Jano
ist
wurde
dann
ja
nicht gut gegangen.
Reingeworfen für Fabi, der sich dann verletzt hat im ersten Spiel.
Ja. Passt dann auch.
Jetzt sind's genug.
Jetzt sollte man mit hinkommen.
Ja.
Erstmal. Aber ja, man sieht ja, wie schnell das gehen kann.
Ja.
Ja. Genau, Freistoß.
Ja, für Theo hat es mich auch gefreut.
Ja.
Dass er dann trifft.
Theo Schröder.
Ja. Ist auch wichtig, als Stürmer einfach ein Tor zu machen.
Anderer Spielertyp als das, was ihr vorne habt. Ich finde den, hab mich gefreut, als er kam.
Ja.
Bei St. Pauli hat er mir schon gut gefallen. Wenn man die Tore sieht, die Dynamik, die er hat, das passt ganz gut zu den anderen. Da hat man echt
aggressives Anlaufen.
verschiedene Möglichkeiten, oder? Je nach Gegner.
Ja, ja.
Wobei es Tito zuletzt auch nicht schlecht gemacht hat. Er war erst getroffen, weil es gegen Schöning am Anfang habe ich noch gedacht, er ist viel unterwegs, viel auf Außen, viel als Anspielstation sich angeboten, die offensiven Flügel mit reingebracht, fand ich auch lange gut.
Mhm.
So, also, und dann mit Schröder noch. Ja, warten wir mal ab.
Ja.
Genau. Hat er gutes Potenzial, so findest du?
Ja, Theo, ja.
Ja?
Ja.
Was meinst du von den Neuen oder generell, wer hat so das größte Potenzial oder noch Luft nach oben? Gibt es auch jemanden, den wir nicht so auf dem Zettel haben, wo du meinst, erwartet mal ab, da könnte noch was kommen?
Nee, die Jungs bringen alle sehr viel mit.
Ja, ne?
Aber natürlich ist es eine andere Umgebung. Emden ist anders als Hannover oder als jetzt Kiel. Kann ja auch jeden dann aufzählen als Hamburg. Haben alle viel Potenzial, nur sie müssen es auf dem Platz abrufen.
Sind aber immer eine ganz andere Art von Fußball ganz lange gewohnt, die aus den Leistungszentren kommen bei Hannover 2 dann, oder diese zweiten Mannschaften haben ja viel eher einen spielerischen Ansatz als ihr. Ich glaube, das ist auch mal was man unterschätzt.
Ja, aber das war ja aber auch das, was wir wollten, dass wir einfach in das Spiel, was wir jetzt die letzten 2 Jahre gespielt haben, dann auch eine spielerische Note reinbekommen. Trotzdem braucht das dann etwas Zeit, um beides zu verbinden. Dass du das eine nicht verlierst, was dich jetzt 2 Jahre stark gemacht hat, und das aber mit etwas Neuem passt.
Mhm.
Und in dieser Phase befinden wir uns gerade.
Das ist mir letzte Woche nach dem Podcast noch eingefallen. Morgens beim Duschen fiel mir das Wort ein, Identitätssuche. Und dachte, vielleicht ist es sowas, gerade auch bei Kickers, dass man gegen Schöning manchmal, als Schiller kam, hätte ich fast einen oder anderen langen Ball mehr erwartet und dachte, machen sie es jetzt extra nicht, weil sie zeigen können, sie können es auch spielerisch lösen, weißt du? Und letztes Jahr flog halt dann alles hoch rein, da haben die Leute gemeckert, wieso spielt ihr nicht mal? Und das ist immer so ein, wie du gerade sagtest, jetzt das Finden mit der defensiven Stabilität, also man sucht eine Identität mit den neuen Leuten.
Ja, Identität ist vielleicht ein bisschen zu groß.
Ja, okay.
Aber es trifft das schon ganz gut. Man kriegt ja auch mit, wenn man letztes Jahr die Spiele gespielt hat und gerade auch die Heimspiele, wir haben viele Spiele verloren, auch zu Hause verloren, wenn die Gegner sich hinten reingestellt haben. Sie kannten dann die Spielweise mit den vielen langen Bällen, langer Ball, zweiter Ball, wo aber auch extrem viel Power im Spiel war. Wir waren dadurch sehr oft vorm Tor.
Ja.
Auch die Niederlagen, die wir zu Hause hatten gegen St. Pauli oder Kiel, die waren ja total unnötig. Mein St. Pauli schießt, glaube ich, einmal aufs Tor in dem Spiel. Wir waren gefühlt nur vorm Tor. Aber ja, haben wir dann auch gesagt, in den Spielen brauchen wir wahrscheinlich dann auch eine spielerische Note. Und die wollen wir jetzt einfach mit reinbringen. Aber jetzt hat man vielleicht das andere etwas vernachlässigt.
Hm. Du hast gerade erwähnt, Theo Schröder köpfte in der 59. zum 1:2 ins Tor. Freude währte aber nicht lange.
Nein.
Ich glaube, bei uns stand 78 Sekunden. Es war ein Ballverlust von Noah Gumpert am eigenen Strafraum. Der Stürmer hat es aber auch gut verwertet, eiskalt.
Ja. Ja. Muss man auch sagen. Hat natürlich einen Sahnetag erwischt.
Ja. Muss man auch
erstmal
so machen.
Der Stürmer von Lübeck mit 3 Toren.
Ja. Inaka.
Trotzdem war es, halt eine Katastrophe.
Schlägt man dann
nachdem du das wieder kriegst, was du brauchst, dass das Stadion wieder wach ist, dass du im Spiel zurück bist, du hast noch eine halbe Stunde Zeit und kriegst keine 40 Sekunden später das 3-1.
Ja. Was denkt man dann als Trainer? Sackt man dann erstmal zusammen und denkt, Alter, das kann jetzt nicht euer Ernst sein?
Das hat man vielleicht für 5 Sekunden, aber dann weiß man ja wieder, ich hatte mit Henning vorm Spiel, kam er sagt so, ja, Bremen hat in Unterzahl noch ein 3-1 in ein 3-3 gedreht.
Ja.
Und das sind so Dinge, die ich dann auch in der Pause der Mannschaft mitgegeben habe. Habe gesagt, Jungs, in der höchsten Liga hat es heute so ein Spiel gegeben. Man kann auch 2 Tore Rückstand immer drehen. Dass das nach dem 2-1, der Glaube, wenn wir länger das 2-1 gehalten hätten, der Glaube natürlich größer gewesen wäre als direkt mit dem 3-1 wieder, ist dann wahrscheinlich auch menschlich. Aber trotzdem muss man immer bis zum Schluss dran glauben. Und auch das muss dieser Siegeswille, dass man die Spiele alle gewinnen will, das muss einfach wieder rein in die Truppe.
Mehr Gier.
Ja.
Muss zu sehen.
Aber das
sein.
Das ist etwas, was von innen raus auch kommen muss.
Was von jedem selber?
Von jedem selber, ja.
Das führt man dann viele Einzelgespräche auch oder mehr in Gruppen oder wie macht ihr das?
Nee, sowohl als auch.
Beides.
Sowohl als auch.
Ja. Stefan wieder fit bald, oder?
Ja.
Glaube ich, ganz lange gar kein Spiel verpasst, oder? Ach, heute schon wieder,
da, ja,
am Start. Aber vorher alles abgeschaut, das ging noch. Absprechen, alles Ausstellung, Taktik, ja, ja, und so. Ja. Ihr seid ja eh wahrscheinlich im engen Austausch.
Ja, ja.
Hm. Ist das eigentlich schwierig für das Trainerteam? Kritik ist ja schnell da, was ja auch mit Erwartungen zu tun hat. Wenn man dann liest, so, oder ist Emmerling noch der Richtige? Das heißt dann ja auch, ob du mit der Richtige bist, weil ihr seid ja ein Team. Weißt du, beschäftigt einen das? Hört man das? Fühlt man sich dann nochmal ungerecht behandelt?
Nee, das ist ja verkehrt, weil wenn man jetzt 2 Jahre Erfolg hat, kann man ja auch nicht wie ein Halbgott durch die Stadt laufen. Also das muss man schon immer gut alles einordnen. Man, dass der Fußball ein Sport ist, wo die Emotionen natürlich extrem hochkochen, sehr schnell hochkochen, das ist auch klar. Wenn man dann beleidigt wird, das sehe ich ein bisschen kritisch.
Hm.
Das habe ich dann auch dem einen dann auch mitgeteilt, dass ich das kritisch finde.
Aber an Zuschauern.
Aber auch das gehört im Fußball dazu. Das kenne ich auch, dass man als Spieler bespuckt wird von den eigenen Fans, habe ich auch schon erlebt.
Ah, okay.
Von daher weiß ich, dass die Emotionen dazugehören. Ob sie gut sind, ist was anderes.
Gibt es immer mal wieder. In Emmen sitzen die Leute aber auch dicht dran. Ich glaube, letztes Jahr gab es auch einen Disput mit Emmerling. Irgendjemand fand da auch die Spielweise nicht so toll. Da hat dann, glaube ich, auch was zugesagt und so. Aber
habe ich nicht mitbekommen.
Muss dann Zuschauer auch abkönnen.
Ja, so in beide Richtungen, ne?
Ja, da, wenn es dann...
Aber wie gesagt, es gehört
damit
dazu.
Dann erledigt, gut, Beleidigen gehören da,
Beleidigungen gehören nicht dazu.
Ist drüber.
Die gehören ja auch nirgendwo dazu.
Stimmt.
Es ist ja auch, wenn jetzt bei euch jemand einen schlechten Job macht, muss man ihn auch nicht beleidigen.
Nee, auf keinen Fall.
Das sind... Auch Beleidigung Richtung Spieler, ne? Es war ja mehr Richtung Spieler gedacht und deswegen habe ich dann gesagt, das ist hier völlig fehl am Platz. Braucht ihr nicht machen.
Mhm. Aber wenn es gerade so nicht läuft, du sagst ja gerade, man schläft dann schlecht, man beschäftigt sich damit, hinterfragt man sich auch selber, oder? Was man richtig im Fall, ist das so die ganze Zeit in deinem Kopf? Rattert das immer so ein
bisschen? Ja, natürlich. Oder? Natürlich hinterfragt man Dinge, die jetzt in den 2 Jahren vielleicht gut waren.
Mhm.
Die jetzt nicht so laufen, hinterfragt man natürlich, hat man was im Training anders gemacht, hat man was im Umgang mit den Spielern anders gemacht. Das sind alles Dinge, die man aber, was man auch machen muss, um Situationen nicht einfach laufen zu lassen. Weil das ist ja auch verkehrt. Die Phase ist jetzt nicht so leicht, man merkt, dass die Spieler nicht so leicht sind, aber man weiß auch, wie schnell sich das wieder drehen kann.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Wie sehen so eigentlich die Aufgaben aus oder deine als Co-Trainer und wie ist die Aufgabenverteilung mit Stefan Emmerling?
Och,
und Basti Dassel ist jetzt auch im Team?
Ja, wir machen da alles im Team und der eine macht mal Analyse da mehr, der andere macht mal da mehr, aber wir sprechen uns immer von Woche zu Woche ab. Und
Also gar nicht so ganz klar, sondern immer...
Nö, das harmoniert gut.
Ja, du machst immer die Jungs heiß vom Spiel.
Ja, auch das machen wir. Jetzt hat es Basti gemacht im letzten Spiel. Auch da sprechen wir uns ab, wer mal die letzten Worte findet. Oder ob wir mal einen Spieler nehmen, der die letzten Worte findet.
Ja. Genau, worum geht's jetzt, habe ich mich gefragt. So klar, so, man muss Ergebnisse erzielen. Letztendlich läuft es darüber. Du kannst auch ein echt schlechtes Spiel gewinnen, dann geht's dir dann auch gut, ne?
Ja, Fußball ist reiner Ergebnissport. Wir haben letztes Jahr viele Spiele gespielt, wo du auch weißt, das hätte auch anders ausgehen können. In Hamburg.
Ja.
Da kannst du zur Pause 3-0 stehen, am Ende gewinnen wir 2-1. Dann sagt jeder, boah, habt ihr ein geiles Spiel gemacht. Wenn du es nüchtern analysierst, war es kein gutes Spiel und hättest du es niemals gewinnen dürfen. Ja. Ne? Aber da hast du es gewonnen und Siege machen natürlich vieles weg, was nicht gut ist. Und darum wird es gehen, einfach Spiele wieder zu gewinnen, den Willen zu haben, die Gier zu haben, die Siege wieder zu holen. Und als Team einfach auch stabil zu sein, nach Rückschlägen sich kurz zusammenzuraufen, zusammenzustellen und zu sagen, Jungs, man kann es eh nicht mehr ändern, aber die Zukunft kann man verändern. Vergangenheit halt nicht.
Ja, die Regionalliga ist auch zu ausgeglichen. Und es gab ja letztes Jahr auch keine hohen Ergebnisse, oft mit einem Torunterschied oder so, die dann in jede Richtung hätten kippen können. Ne?
Ja.
Was stimmt dich gerade optimistisch? Weil du wirkst ja schon so, du möchtest am liebsten wieder auf dem Trainingsplatz mit den Jungs arbeiten und nächstes Spiel gewinnen. So, ne? Ist die Mannschaft ist so ein Takt? Gibt die Mannschaft dir so ein gutes Gefühl?
Ja, wenn man mich jetzt fragt, wie die Trainingswochen sind, kann ich nicht sagen, dass sie schlecht sind. Also da ist immer Intensität drin, da ist Leben drin, da ist Qualität drin. Und wir haben sie auch schon gesehen aus der Mannschaft in der Vorbereitung. Von daher gibt es jetzt keinen Grund, da irgendwie schlechte Aussichten zu haben. Sondern man muss einfach nur jetzt mit den Jungs noch enger zusammenrücken, dass die Jungs untereinander noch enger zusammenrücken. Und dann müssen wir das alle gemeinsam umbiegen. Und da ist die Woche jetzt, wo man mal eine reine Trainingswoche hat, ohne dass man jetzt eine Spielvorbereitung hat, auch gut dafür.
Dann geht's nach Norderstedt.
Nach Norderstedt.
Übernächstes Wochenende.
Ja.
Genau. Kommen wir mal ein bisschen zu dir. Geboren in Fulda.
Ja.
Hesse. Aber jetzt zum dritten Mal in Emden. Ist Emden so deine zweite Heimat?
Ja. Zweite Heimat. Ich war 10 Jahre auch in Braunschweig. Oder Braunschweig, Wolfsburg, Hildesheim, 10 Jahre in dem Gebiet. Ich habe mich hier in Emden sehr, sehr wohl gefühlt. Habe es ja bereits schon erwähnt, sowohl als Spieler damals in beiden Jahren. In der Stadt sehr wohl gefühlt, in der Region sehr wohl gefühlt. Der Schlag Mensch liegt mir. Ich komme mit den Ostfriesen sehr gut klar.
Ja.
Ja.
Wodurch unterscheiden sich Hessen und Ostfriesen vor allem?
Ich kann jetzt nicht sagen, woran sich unterscheiden.
Man sagt ja mal, Ostfriesen sind erstmal ein bisschen schwerer zu knacken. Die gucken mal erstmal so.
Das habe ich auch schon gehört, aber kann ich gar nicht bestätigen.
Anders erlebt.
Ja.
Hast du Glück gehabt.
Also das kann ich wirklich gar nicht bestätigen. Dieses Gerücht, was wurde mir auch schon gesagt.
Ja, ich glaube, es ist schon aber, so. Je nachdem, in welcher Region man ist vielleicht auch.
Okay, nee. Also da habe ich jetzt gar nichts. Eher das Gegenteil. Dass alle sehr offen sind und alle sehr, sehr freundlich sind.
Du hast vorhin ein bisschen erzählt von der damaligen Zeit, dann auch mit Cedi, Rau etc. Rau, ne, war Belgier? Ist Belgier? Oder was war das noch?
Belgier.
Der war auch so ein guter Tischtennisspieler, meine ich. Dass er vorher auch hoch Tischtennis gespielt hatte, bevor er dann richtig Fußball durchstartet. Der war auch mal in der Kickers Tischtennisabteilung zum Training und hat da noch richtig gute Figur gemacht.
Okay.
Das haben die mir damals erzählt. Das weiß ich. Und hast du noch Kontakt zu den Jungs? Gibt es noch so Gruppen oder ab und zu mal Treffen und da erzählt ihr euch Geschichten von früher? Oder hat sich das ein bisschen verlaufen alles?
Das verläuft sich. Ich habe jetzt noch mit dem Andi Nägelein telefoniert, erst vor 3 Tagen.
Ja.
Mit dem habe ich auch zusammen gewohnt, eine Zeit lang.
Ja? Hat er die WGs hier?
Ja, zwangsläufig, weil ich noch keine Wohnung hatte.
Okay.
Und den Rest, wenn man sich sieht, ist natürlich so, als wenn man sich jeden Tag gesehen hätte. Ich glaube, das ist ja unter Männern auch speziell so, wenn man sich aus den Augen verliert und trifft sich wieder, dann ist es so, wie als wenn man sich jeden Tag sehen würde.
Ja, damals kamen ja auch viele Spieler aus allen möglichen Regionen hierher, soweit ich mich erinnere. Es waren ja auch immer, ja, Talente wurden dann schnell weggekauft oder sind weggegangen. Die haben Emden als Sprungbrett benutzt. Das ja auch, war ja auch klar, allen klar, kamen viele neue. Welche Erinnerungen hast du so an, ihr habt dann WGs gewohnt, teilweise vielleicht auch noch im Hotel oder so. Und dann, vielleicht magst du mal irgendwas erzählen. Wie habt ihr euch so zusammengeschweißt, dass das so gut lief?
Also in der ersten Zeit waren wir mit 8 Leuten im Hotel. Ich war der Erste, der eine Wohnung bekommen hatte. Und irgendwann hieß es, alle aus dem Hotel raus. Und dann muss man sich das so vorstellen, wo gehen sie jetzt alle hin?
Ja.
Wir haben dann quasi mit 8 Leuten in meiner Wohnung gewohnt. Auf 50 Quadratmetern in 2 Zimmern.
Ach was.
Für bestimmt eine Woche. Also 3-4 Tage waren es auf jeden Fall. Ist jetzt schon etwas länger her, aber ich kann mich erinnern, dass ich nachts nach Hause kam und musste über Gürmen Agatsch drüber steigen, der dann im Flur lag. Und das waren extrem coole Dinge. Ne? Ich habe Daniel Masuch auf Mallorca getroffen. Da wussten wir noch nicht, dass wir zusammen Fußball spielen werden. Und komme nach Emden hoch und gehe zu Lucho in die Pizzeria und sehe Daniel Masuch da sitzen. Und habe mit dem noch 5 Tage vorher gefeiert auf Malle.
Ja.
Und denkst so, ne? Ja, denkst so, ei, ei, ei.
Jetzt kommen sie
vorbei. Aber es waren einfach auch super Typen, die menschlich sehr stabil waren und Da hat man sofort einen Zugang gefunden.
Anders hätte das nicht geklappt. Dafür war das Niveau auch zu hoch. Ihr musstet euch irgendwie da zusammen. Und CD
ja, war Anführer, wo, muss man mal, wofür zählt Emden? Ne? Das muss man natürlich auch immer so. Wenn man von Identität dann spricht, ich kann mich an so viele Mannschaften damals erinnern, Dynamo Dresden, die gesagt haben, wir haben gar keinen Bock hier zu spielen bei euch.
Ja, hat man auch gemerkt.
Du weißt, gefühlt, ihr gewinnt 80% der Zweikämpfe, du wirst vorher schon am Tunnel da angegangen.
Ja.
Das wussten die einfach, wenn die hier hochkommen, da sind gefühlt 15 Verrückte, damals durfte man nur 3 Wechsel machen, oder 14 Verrückte, die auf dem Feld sind und alles dafür geben, diese Punkte hier zu behalten.
Mhm.
Und diese Mentalität musst du als Mannschaft auch haben. Und das ist, was unsere Spieler jetzt, auch die neuen Spieler, verstehen müssen. Was ist Kickers Emden?
Ja, das hat mich letztens noch jemand gefragt. Wie war das denn früher unter Kickers, als sie da gespielt haben, auch mit Emmerling und so? Und kann ich mich genau daran erinnern, dass man hier immer wie so ein Asterix gegen die Römer-Gefühl hatte. So wir hier, das kleine Emden. Aber lass die mal herkommen. Essen, Pauli, Union Berlin haben wir hier geschlagen, zum Beispiel.
Mhm.
Die zweiten Mannschaften, da wusstest du immer, da gewinnt Kickers gegen. Die kommen erstmal auf das Gelände, dann sehen die Kabinen, dann ist schon Stimmung ein bisschen weniger gut.
Ja.
Dann kommen die raus im Tunnel, dann steht da der verrückte Block 5. So, dann gibt's erstmal Hallo auf Ostfriesisch. Dann sehen die den Platz, treten wahrscheinlich erstmal in Matsch.
Ja.
Oder irgendwie so, manchmal wurde der ja noch absichtlich ein bisschen gewässert, damit er wirklich schön. Die gar nicht ins Spielen kommen, weißt du so? Und dann hatte man immer so, wir sind hier der Außenseiter, wir zeigen den Großen jetzt mal, was abgeht mit harten Arbeiterfußball. Natürlich auch spielerisch im Moment, waren ja auch gute Zocker dabei. So,
ja,
ne?
Ja.
Aber das war immer das, was Kickers so auch ausgezeichnet hat.
Ja.
Das kann man nicht immer kopieren über Jahrzehnte hinweg, aber wenn es eine Identität gibt, dann das.
Du kannst ja auch nicht nur auf eins verlassen, dass du jetzt sagst, du hast jetzt 11 Kämpfer auf dem Platz und du machst nur diesen Fußball, das geht ja auch nicht.
Mhm.
Das ist uns ja auch bewusst und deswegen war ja auch klar vor der Saison, dass wir jetzt aktuell sagen, wir brauchen einfach eine spielerische Note drin.
Ja. Wie ist er noch vorne, der Büffel? Grilic gab's ja noch.
Ja.
Der war auch, auch ordentlich.
Ja. Ja, Enrico Neitzel, Lawrence Aidoo.
Ja, schon vorher oft bei Gladbach gesehen.
Also. Ja.
Kribbelst bei dir noch manchmal, wenn du die Kulisse siehst oder du stehst dann ja beim Block 5 da die Ecke so und die Spieler auflaufen, wärst gern noch dabei?
Ja, Also ich habe es in der Oberliga haben wir angefangen. Da waren wir, glaube ich, froh, als wir mal 1000 Zuschauer hatten anfangs gegen Celle. Kann ich mich noch dran erinnern. Ich glaube, es war sogar das Pokalspiel oder Liga-Essig. Da hieß es so 1000 Zuschauer. So, dann hattest du irgendwann in der Oberliga mal die 2000 Zuschauer gehabt. Und ich hatte immer den Spielern gesagt, ihr könnt euch das, klar, ihr seht die Bilder oben im VIP-Raum hängen, aber ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wenn dieses Stadion voll ist. Wenn man mal sieht, wenn da 3000 Zuschauer drin sind, dann hat man das Gefühl, das ist voll.
Ja, stimmt.
Wo man dann noch 4000 Leute hinkriegen will. Und das ist das, was sie erreicht haben. Das Stadion, glaube ich, jetzt 4-5 Mal voll zu machen, also richtig voll zu machen in den letzten 2 Jahren. Da steht ja auch auf der einen Seite, dass man, was man erreicht hat und was man, wie man die Region wieder hinter sich bekommen hat. Mein Kickers hat jetzt auch nicht überall den guten Ruf in Emden oder in der Umgebung, kriegt man ja auch mit. Und trotzdem sieht man, dass die Region dann hinter dem Verein steht, dass sie dann kommen. Und klar wünschen wir uns, dass sie nicht nur kommen, wenn es gut läuft, sondern dass sie auch da sind, wenn die Zeiten etwas schwieriger sind, so wie es jetzt ist, dass dann trotzdem die Unterstützung da ist. Aber auch jetzt hast du wieder 1700 Zuschauer gehabt. Das
ist ja gut.
Siehst du in der Regionalliga nicht so oft.
Ja, das war jetzt Samstagabend, ne?
Ja.
Ja, gut, das Bundesliga-Topspiel. Ich weiß nicht, ob die Mannschaften der Region dann auch spielen. Sonntagsnachmittags ist natürlich immer so, dass die dann alle selber auch spielen.
Trotzdem sind 1700 Zuschauer.
Ist gut,
oder? Das in der Regionalliga?
Auch gegen Schöning an so einem Abend dann 1900, da kommt ja auch keiner mit.
Ja.
Ich fand das schon, wenn man das halten kann, wäre erstmal okay, es geht dann von alleine mit dem Tabellenplatz,
kommen immer
auch wieder welche dazu, ne?
Ja.
Das ist so. Mittelfeld hast du gespielt, ne? Rechtes Mittelfeld, so die Ecke, habe ich irgendwie in Erinnerung. Hast du dich da auch am wohlsten gefühlt oder hat sich das irgendwie mal ergeben dann?
Nö, das war immer, ich konnte immer viel laufen.
Ja.
Ob das rechts oder links, in Reutlingen habe ich links gespielt. Das war mir eigentlich egal.
Hast du immer schon Fußball gespielt, so von klein auf an, oder gab es auch mal andere Sportarten?
Nee, immer Fußball.
Immer nur Fußball?
Immer Fußball, ja.
Ja.
Seitdem ich 4 bin, glaube ich.
Hast du angefangen zu spielen bei Borussia Fulda?
Oder das war auf jeden Fall angefangen habe ich in meinem Heimatdorf.
Hieß?
Steinhaus.
Steinhaus, aber.
Bis ich zur C-Jugend und dann bin ich nach Fulda gegangen.
War auch die erste Herrenstation da, ne?
Ja.
Dann unter anderem habe ich aufgeschrieben Schweinfurt 05, SSV Reutling, Hessen Kassel, dann nochmal, das ist ja so der größte, einer der größten hessischen Vereine oder auch so ein Traditionsverein. Ja, ne? Ja. Eintracht Braunschweig natürlich ja. Auch, das hat man ja auch mitbekommen. Wo hast du dich so am wohlsten gefühlt als Spieler? Was war, würdest du sagen, auch deine beste Phase?
Wohlgefühlt habe ich mich überall. Siegen das halbe Jahr, auch da hat man sich wohlgefühlt. Ich hatte da aber relativ schnell einen Syndesmosebandriss. Kam als Neuzugang im Winter aus Reutlingen nach Siegen, hatte einen Syndesmosebandriss, war dann erstmal raus. Dann hat man die Qualifikation zur dritten Liga nicht geschafft. Sag mal, das war so, dass ein halbes Jahr, was jetzt nicht so schön war, aber man hat sich trotzdem wohlgefühlt in der Mannschaft. Die Zeit in Emden, beide Jahre waren sehr intensiv. Die Zeit in Reutlingen ist wieder eine ganz andere Region. Der Süden von Deutschland, was auch, die Schwaben sind auch ein spezielles Volk. Das hat aber auch mega Spaß gemacht in der Zeit in Reutlingen. Auch die Bedingungen vor Ort waren super. Kreuzeiche, ein sehr schönes Stadion, Trainingsbedingungen top. Kassel war dann tatsächlich, hatte mich Sebastian Gundelach und Sven Hoffmeister, mit denen ich ja hier oben gespielt hatte in Emden, ja, fast schon überredet. Das war nach Emden, nachdem wir die dritte Liga hier, ich hatte das im Kroatien-Urlaub Tag vorher noch mit jemandem von Verein gesprochen, von Emden, und da hieß es, ja, der und der wird Trainer, die Mannschaft bleibt zusammen und alles geht weiter. Und dann liest du am nächsten Tag im Videotext, gab es noch keine Smartphones, liest dann im Videotext, dass die Lizenz zurückgegeben wird. Das war schon hart. Also es war auch so, dass das, was menschlich mit einem macht und wo ich dann auf den Fußball gar keinen Bock mehr hatte.
Ja?
Ja. Also habe ich wirklich 3 Monate auch, bin nach Fulda zurück mit meinen Kumpels nur noch um die Häuser gezogen und habe gesagt, ich will mit dem Sport nichts mehr zu tun haben.
Stecker gezogen?
Ja, erstmal komplett.
Ging uns hier aber auch so.
Erstmal komplett, weil das war so, wenn man jetzt so im Nachgang mal so mitbekommt, wieso, weshalb, ist es alles erklärbar, aber es war damals, du kriegst einen Tag vorher, telefonierst du und dir wird das und das und das erzählt und du bist voller Euphorie und am nächsten Tag liest du es im Videotext und das war jetzt nicht so ein cooler Ablauf. Das wissen aber auch die Leute, dass das nicht so schön war. Und ja, dann kam Hessen-Kassel. Ich habe in Fulda gewohnt, habe in Kassel gespielt, konnte mit dem ICE dann in einer halben Stunde immer hin und her fahren.
Ja.
Von daher hat das dann auch gepasst. Und war dann im Winter ein Testspiel gegen Braunschweig, wo man dann in Teistungen auf dem Kunstrasen ein richtig scharfes Spiel hatte, wo es dann auch richtig zur Sache ging. Und das war dann anscheinend das ausschlaggebende Spiel, das mich Braunschweig im Sommer geholt hatte. Also so schnell ist man dann wieder auf einmal gefühlt ein halbes Jahr vorher Fußball AD.
Ja.
Und dann ging es nach Braunschweig. Und das war natürlich auch, im ersten Jahr, ich habe jetzt nicht so viel gespielt, aber da hat man natürlich auch gelernt, was es heißt, gut zu trainieren, wenn der Trainer dich im Training lobt und du am Wochenende auf der Tribüne sitzt. Also das dann auch zu sehen, was in so einem ausgeglichenen Kader, ich meine, wir sind damals mit über 80 Punkten in die zweite Liga aufgestiegen, glaube ich auch schon 5 oder 6 Spieltage vor Ende aufgestiegen. Also das war eine richtig stabile Mannschaft, die auch in Großteilen dann 2 Jahre später in die Bundesliga aufgestiegen ist, unter Lieberknecht.
Ja.
Und das war so, das war die Mannschaft mit der höchsten Qualität, in der ich gespielt hatte.
War er da schon Trainer in der dritten Liga?
Posten, ja.
Ja?
Ja.
Wo ist er jetzt? Lautern ist
er. Jetzt ist er in Lautern.
Doch.
Ja.
Ja, doch, da. Ja. Guter Trainer?
Ja, Thorsten war super. Auch als Mensch einfach top.
Kommt immer so rüber.
Ja, Thorsten ist ein super Mensch.
Ja, gibt ja welche, die reden immer so, weiß nicht, auswendig gelernt, wollen sich gern präsentieren, so gibt's ja auch. Ist ja auch okay, ist ja eine Medienlandschaft geworden da.
Ja.
er wirkt dann immer noch so halbwegs authentisch und so. Also ich denke das jedenfalls. Man kennt die Leute wirklich nur durch den
Fernseher. Nee, Thorsten ist so.
Du kennst ihn ja besser.
Ja, Thorsten ist so, wie er ist.
Braunschweig kann er noch anzünden als Stadt. Es soll eine ganz fußballverrückte Ecke sein, ne?
Ja.
Verrückter Verein, so mit den Fans.
Ja.
Schon besonders.
Ja, ja, aber auch, sieht das hat auch Spaß gemacht. Aber dann 2 Jahre bei den Profis, dann 1 Jahr bei der Amateurmannschaft als spielender Co-Trainer gespielt, Oberliga-Aufstieg in die Regionalliga, dann bei der U23 gearbeitet, U17 gearbeitet, dann nochmal zu den Profis hochgearbeitet unter André Schubert, was auch ein extrem spannendes Jahr war mit ihm. Aber dann kommen natürlich auch die Schattenseiten, ne? Dann wirst du auch von heute auf morgen entlassen, auf Platz 4, am Telefon. Dann denkt man auch wieder so, ei.
Muss nicht
so
sein.
So Augen-Augen-Gespräche sind dann immer anders, ne? Am Telefon entlassen zu werden, war jetzt nicht so stilvoll. Vor allem, wenn man auch 10 Jahre im Verein gearbeitet hat.
Ist das so höher man kommt, so, desto dünner wird dann die Luft, oder was sowas auch angeht, ne? So ein bisschen scheinheilige Welt auch manchmal?
Ja, die Gegenfrage muss das sein.
Ja, nee,
muss ich, nur weil ich jetzt weiter oben bin, muss ich mich deshalb dann so verhalten.
Hm, stimmt.
Ich sehe das anders, da kann man trotzdem auch offen sprechen, aber natürlich ist viel Geld im Spiel. Man sieht es jetzt ja auch, Bayern München mit dem Jackson-Deal, die schon in München waren und auf einmal heißt, er muss zurück nach England. Und jetzt ist er doch wieder in München.
Ja.
Wahrscheinlich sind die Zahlen nochmal ein bisschen anders geworden. Aber
Wahnsinn, ne?
Ja, ist sehr, sehr schnell alles.
Ja, das ist ja auch schon mit Palinha letzten Sommer, glaube ich. Der war da, musste dann doch wieder weg. Ja, ist ein Jahr später gekommen. Ja. Naja. Hast du in der zweiten Liga noch gespielt, Braunschweig?
Ich habe 4 Einsätze bekommen.
Ja, aber das ist schon heftig dann, der Sprung, oder?
Ja, also auch das, ne, am eigenen Leib erfahren, wenn du so sonntags 2 Liga guckst, dann saß man so zu Hause und dachte so, ist aber langweiliger Fußball. Sondern stehst du auf dem Feld, und es war Union Berlin damals auch natürlich eine Top-Mannschaft. Und dann stehst du auf dem Feld und weißt erstmal gar nicht, wo vorne und hinten ist. Weil das Tempo einfach so hoch ist und alles so schnell gehen muss, habe ich gesagt, ich werde nie mehr über irgendwas sagen, was man so sieht, ne, wenn man sich selber erlebt hat.
Warst du schon als Spieler immer so, warst ja sehr, sehr ehrgeizig, auch und kämpferisch, bist du ja jetzt auch noch, ne? Hattest du das immer schon in dir? Weißt du, als Kind schon immer so, dass du so ehrgeiziger warst oder unbedingt gewinnen wolltest?
Ja, und so. Ich konnte schlecht verlieren.
Ja?
Ja.
Hast du das so mitbekommen von zu Hause oder hat es jetzt einfach aus dir raus so ergeben?
Mein Papa war mein Trainer in der Jugend und der hat mich halt immer nur, es gab eigentlich immer nur auf die Mütze. Also auch wenn ich 5 Tore geschossen hatte, war trotzdem was schlecht. Und man hatte nie das Gefühl, dass man alles richtig macht. Und das war halt so ein innerer Antrieb, einfach immer mehr zu geben und immer mehr zu machen. Ne? Und das ist, ich hasse verlieren und wenn man dann verliert, ist es natürlich, nagt das noch doppelt an. Ne?
Aber man muss dann aufpassen heute als Trainer, wie man da mit den Jungs spricht. Ne? Du kommst noch aus einer anderen Generation. Man muss sich immer ein bisschen mitentwickeln mit den jungen Leuten, oder?
Ja.
Du kannst nicht mit denen so reden, wie ihr es früher gemacht habt.
Ist eine andere Generation. Ich meine, das war ja wieder ganz gut, mal im Nachwuchs zu arbeiten, in der U17 zu arbeiten, da auch mit Spielern in Kontakt zu kommen. In Wolfsburg bei der U23 war es sehr spannend. Da fing das schon so an, dass man sehr viel sprechen muss, sehr viel Analysen machen muss, die Spieler mit den Spielern ein sehr enges Verhältnis haben muss. Und wenn man es so grob umschreiben kann, ist frühere Zeit hat der Trainer zu dir gesagt, Markus, du bist ein Blödmann. Dann hast du es hingenommen. In der heutigen Zeit, warum?
Ja.
Ich glaube, das umschreibt es ganz gut. Und dass die Spieler einfach viel wissbegieriger sind. Und aber auch dadurch, dass sie so in den NLZs natürlich auch mit in viele Prozesse eingebunden sind, mit Psychologen zusammenarbeiten, viel schon Physiotherapeuten haben, das ist ja schon von U15 ab Rundumversorgung. Und deswegen werden die Jungs einfach anders groß, als wir es damals. Wir kannten das ja gar nicht. Wir haben unsere Trainingsanzüge selber gekauft in der A-Jugend. Oder hatten in der B-Jugend gar keine Trainingsanzüge. Das ist ja eine ganz andere Zeit heute, ne?
Ja. Ja, aber ist auch gut.
Hat aber auch seinen Charme, sowohl als auch. Ne? Man muss jetzt nicht alles übernehmen, was früher war, aber es war auch nicht alles schlecht, was früher war. Wenn man dann eine gute Mischung findet, ist es, glaube ich, für die Generation, für die heutige Generation auch ganz gut, Dinge von früher anzunehmen. Mhm. Wird ja nicht nur im Fußball so sein, ist ja auch in der Wirtschaft oder generell im Leben so.
Ja. Spieler haben, wenn die hier waren im Podcast, immer mal wieder durchblicken lassen, dass du, wenn sie einer schleift, so, dann bist du das auch in der Vorbereitung. Aber immer mit einem Lächeln im Gesicht. So sagt dann mal, Markus hat sich dann was überlegt für uns, um die fit zu machen. Weißt du, aber auch so eine positive Art. Ist das so? Und dann habe ich mir gedacht, welcher Trainer hat dich eigentlich am meisten gequält? Gab es so einen, wo du dachtest, boah, jetzt auch mal gut gewesen?
Tatsächlich war das, war Marc einer, der
Marc Fascher,
der uns richtig geschliffen hat.
Ja?
Also das war auch komplett neu, dass man so erst auf den Ball geht und dann noch eine Stunde auf den Platz geht, kannte ich so nicht. Und das hat man wirklich 2 Wochen durchgezogen und konnte sich gar nicht mehr bewegen und dachte so, boah, was ist denn hier los? Mhm. Aber das kannte ich so nicht. Und
also haben sie es heute noch gut, verhältnismäßig unter dir dann, oder? Aber du guckst auch schon, dass die Jungs fit werden.
Ja, die müssen schon ein gutes Level haben. Ich versuch's zumindest.
Ja, aber ich glaube, daran liegt es nicht.
es wirkt etwas so. Mhm. Ja, muss ich auch, also, aber es ist mehr der Kopf wahrscheinlich, der gerade ein bisschen müder ist.
Schwere Beine können durch den Kopf kommen, ne? Das ist so. Ich will, bevor wir zu den letzten Fragen kommen, den Hörern noch kurz einen Podcast-Tipp mitgeben. Weird History. Alle 2 Wochen nehmen Bianca und Leoni euch mit auf eine Zeitreise. Voller skurriler, echter Geschichten. Überraschend, unterhaltsam und immer mit einem Augenzwinkern. Reinhören lohnt sich überall, wo es Podcasts gibt. Hörst du eigentlich Podcasts?
Nee.
Nicht, ne? Ich auch nicht. Ich moderiere 2, aber ich höre keinen. Ich mag, wenn, dann immer lieber Musik.
Ja.
Weißt du, wie das bei dir ist?
Ja. Ja? Ich höre auch lieber Musik im Auto. Oder ich telefoniere.
Oder so. Gibt immer irgendwas, ne? Ja. Kickst du eigentlich noch selber zwischendurch?
Nein, gar nicht mehr.
Warum nicht?
Ich habe mit 32 aufgehört und habe seitdem einmal in der Braunschweiger Traditionself gespielt und sonst gar nicht mehr gespielt.
Keine Lust oder körperlich irgendwie was, dass du sagst, nee, lieber nicht?
Nee, körperlich nicht. Ich einfach keinen Antrieb mehr. Also ich habe als ich in Braunschweig gewohnt habe, war nebenan ein Sportplatz. Und da war jeden Sonntagmorgen um 10 Uhr hat da die alte Herren gespielt. Und ich habe immer zu meiner damaligen Frau gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sowas mal in Zukunft mache, weil da wurde mehr geredet, als gespielt wurde. Und mehr diskutiert, als gespielt wurde. Und dann habe ich gesagt, das war so ein, wo ich für mich entschieden habe, ich behalte das in Erinnerung, was ich hatte, aber ich will jetzt nicht mehr, ich muss jetzt nicht mehr weiterspielen.
Musstest du aufhören mit 32? War eine Verletzung der Ausschlag oder?
Sowohl als auch. Ich hatte ein Ödem im Knie, im Knochen. Und der Arzt hatte mir damals gesagt, du brauchst bestimmt ein Jahr, bis das weggeht. Ich hatte schon ein halbes Jahr mit Schmerztabletten jeden Tag trainiert und gespielt. Mhm. Und dann kam von Braunschweig im Winter die Ansage an den U23-Trainer, Markus, entweder Spieler oder Trainer. Sie wollen nicht mehr, dass ich beides mache. Und da ich ja schon die Schmerzen hatte, das ganze halbe Jahr durch, waren wir relativ schnell klar, dass wir gesagt haben, okay, dann nur noch Trainer. Sie haben gesagt, sie zahlen mir alle Trainerscheine, sie unterstützen mich jetzt im Aufbau als Trainer. Und von daher war das dann auch eine gute Situation, das zu beenden. Wenn ich jetzt keine Schmerzen gehabt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich anders entschieden. Mhm. Aber so war es dann für den Kopf auch besser.
Aber dann auch Bock gehabt, diese Trainerscheine zu machen und im Fußball praktisch treu zu bleiben. So, das war für dich gleich klar. Da bist du eigentlich, das war so ein Übergang.
Das war ein fließender Übergang.
Hattest du das vorher schon mal dran gedacht, ein paar Jahre vorher als Spieler, so, dass du vielleicht sowas machen könntest? Oder hat sich das einfach ergeben?
Nee, man hat mal Fußballcamp gemacht, ne? Aber da war jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mit 29 gesagt habe, ich will Trainer werden. Oder mit 30.
Ja. Also
es kam dann so, als spielender Co-Trainer hat man dann schon öfter mal im Trainerbüro gesessen, als in der Kabine gesessen. Dann hat man Dinge schon mitentwickelt und dann, wie gesagt, kam die Entscheidung, das oder das, und dann ist man da reingewachsen.
Ja. Willst du irgendwann mal selber Cheftrainer werden?
Ach, das. Ich finde Projekte spannend. Die Frage wurde mir auch gestellt von guten Bekannten, als ich nach Emden gegangen bin. Hildesheim hatte mir damals auch einen Vertrag vorgelegt als Chef, die gesagt haben, mach weiter in Hildesheim und kannst dich austoben. Aber die Gespräche mit Henning waren so intensiv und so überzeugend, dass ich da gar nicht mehr drüber nachgedacht habe, ob ich jetzt nach Emden als Cheftrainer komme oder ob ich in Emden als Co-Trainer von Stefan arbeite. Ich kannte Stefan natürlich zum Glück, das ist auch nochmal was anderes gewesen. Wir hatten ja, wie gesagt, als Spieler jetzt nicht so viel Berührungspunkte, aber wir waren jetzt auch nicht negativ miteinander. Er war glücklich, ich war glücklich als Spieler und von daher war das dann, wo Henning mir das erzählt hat und wo wir dann zusammen im Büro saßen, war es relativ schnell klar, dass ich einfach Bock auf diese Aufgabe habe. Weil ich aber natürlich auch die Region kannte. Weil ich wusste, was man hier anzünden kann, wenn man das Stadion wieder voll kriegt, wenn man wieder in die Region kommt, wo wir damals waren, hat das die Entscheidung natürlich auch beeinflusst. Also sowohl Henning als auch zusammen mit Stefan und die Region. Das waren so die drei Punkte, die ganz klar für Kickers Emden angesprochen haben.
Ja, dann hast du keine Chance mehr. Henning dich auch noch anzündet und du dich an früher erinnerst, dann musst du hierher kommen.
Ja, und dann ist es mir persönlich eigentlich, ob ich jetzt Cheftrainer, Co-Trainer, das Projekt ist spannend.
Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Kann man das sagen, du und Emmerling so auch so ein freundschaftliches Verhältnis eigentlich? Oder ist das wirklich so auf Kickers eine gute Zusammenarbeit?
Wir sind schon gut miteinander.
Kann man sagen, ne? Ja. So wirkt das nämlich auch immer.
Ja.
Ist ja optimal.
Ist schon ein sehr vertrauensvolles Verhältnis.
Wunderbar. Vielen Dank nochmal für deinen Besuch, dass du so kurzfristig eingesprungen bist.
Gerne.
Hat viel Spaß gemacht.
Gerne.
Und ja, alles Gute für die nächsten Wochen, für die nächsten Spiele.
Danke.
Und ja, vielen Dank, liebe Zuhörer, so ist es, fürs erneute Einschalten. Kommt gut durch die Woche und bis demnächst.